Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Kämpfer für die Wahrheit. Das sind Whistleblower wie Edward Snowden und Chelsea Mannings. Warum Menschen wie sie alles riskieren? Diese Frage hat Christine und Benjamin Knödler umgetrieben. Und was sie herausgefunden haben, das können Leserinnen und Leser ab 12 jetzt in dem Buch Whistleblower Rebels lesen. Gleich sind die beiden Autoren, übrigens Mutter und Sohn, bei mir zu Gast. Whistleblower Rebels, so heißt das zweite Gemeinschaftswerk von Christine Knödler, die unter anderem Kritikerin und Moderatorin ist, und ihrem Sohn Benjamin, Journalist bei der Wochenzeitung Der Freitag. Und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, erstmal herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und Frau Knödler ist mir am Telefon aus Lüneburg zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, Frau Knödler.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dabei zu sein.
Haben Sie beide, also Mutter und Sohn, sich heute schon mal gesprochen und sich auf unser Gespräch eingegroovt?
Aber selbstverständlich. Aha, das kommt sogar synchron.
Sie scheinen ja ein sehr produktives Verhältnis zu haben. Das ist schon Ihr zweites Buch. Zuvor haben Sie über junge Leute, die was riskieren, geschrieben. Young Rebels, war da der Schritt nicht mehr weit zu den Whistleblowern?
Ich würde sagen ja, weil es eben, wie Sie schon gesagt haben, wieder Menschen sind, die bereit sind, sehr viel zu riskieren, um die Welt zu verändern und die daran glauben, die Welt verändern zu können.
Was macht denn ein Whistleblower eigentlich aus, Frau Knödler? Können Sie uns das erstmal definieren, damit wir überhaupt wissen, worüber wir sprechen?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Teil des Buches, eine Definition, was sind, was machen überhaupt Whistleblower. Wichtig ist, dass die aus einem System heraus etwas verändern. Meistens ist es ein Arbeitsverhältnis. Ihnen fällt was auf, Sie können nicht länger wegschauen, es ist meistens Unrecht, was da geschieht. Und dann werden Sie irgendwann laut, meistens noch innerhalb des Systems. Wenn das keine Wirkung zeigt, gehen Sie an die Öffentlichkeit und sind dann nicht mehr Teil des Systems. Das heißt, die meisten verlieren dann ihren Job und werden ausgegrenzt. Also das ist, aber wichtig ist, die fangen bei was an, was sie eigentlich sich ausgesucht haben, was sie gerne machen, und kommen dann ins Stolpern, ins Nachdenken und finden dann, dass sie handeln müssen.
Das schien mir auch, als ich das Buch gelesen habe, so was ganz Zentrales, dass sie eigentlich für das brennen, was sie machen, und gerade deshalb dann auch sich eben so empören darüber, dass das, was sie eigentlich gut finden, so missbraucht wird, richtig?
Würde ich definitiv so sehen, dass diese Fallhöhe einfach immens ist. Die Begeisterung für eine Sache, das Glauben daran, dass man da eigentlich an dem richtigen Ort ist in seinem Leben und auch für eine Gesellschaft, und dann zu sehen, ich bewirke oftmals sogar genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen will. Und deswegen haben uns diese Figuren auch so fasziniert, weil man eben genau dieses Spannungsverhältnis auch miterzählen kann.
Und Sie haben ja in dem Buch ganz bekannte Leute, aber auch unbekanntere, also die ich jetzt zumindest nicht kannte, aber wir können ja mal mit einem sehr bekannten, mit Edward Snowden anfangen. Der hat ja bei seiner Arbeit für den US-Geheimdienst entdeckt, wie umfangreich Menschen weltweit abgehört und überwacht werden. Und würden Sie denn sagen, dass seine Geschichte, die ja relativ bekannt ist, deshalb kann man sie vielleicht gut nehmen, ganz gut zeigt, wie Whistleblower arbeiten?
Ja, definitiv, weil er wahnsinnig vieles verkörpert. Er verkörpert diese Gründlichkeit, die man braucht, um Whistleblower zu sein. Die müssen ja alles belegen, das hat er getan. Aber eben auch dieser große Zweifel, der aufkommt, dieser Versuch, erst auch MitstreiterInnen zu finden, innerhalb der Geheimdienste jetzt in dem Fall, dann da an Grenzen zu stoßen und dann zu sagen, ich sehe keinen anderen Weg, als an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber auch da schon umsichtig zu agieren. Also ich fand ganz spannend, dass er zum Beispiel sich sehr bewusst JournalistInnen ausgesucht hat, um zu sagen, mit denen gehe ich an die Öffentlichkeit, weil die besser entscheiden können, wie erklärt man sowas Komplexes, aber auch, was davon ist wichtig für die Öffentlichkeit und was darf vielleicht sogar auch ein Geheimnis bleiben.
Also ist doch auch immer quasi eine Gemeinschaftsarbeit, Frau Knödler. Allein geht das nicht.
Nee, das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Und ich würde aber sagen, ein Teil des Prozesses ist doch allein und führt sogar zu einsamen Entscheidungen. Also ich würde sagen, da ist so ein Wechsel oder eine Entwicklung. Wir haben auch einen Teil in unserem Buch, wir haben da so Spots eingeführt, wo wir gesagt haben, da kann man über solche Fragen nachdenken, zusätzlich zu den Porträts. Und eines davon heißt die Einsamkeit der WhistleblowerInnen, weil es eben das ist ja eine Grundsatzfrage, eine moralische Frage, eine Frage des Gewissens zu sagen, ich allein gegen die anderen. Da ist es was Einsames. Dann wird es ein Gemeinschaftswerk, zum einen, weil die Medien ins Spiel kommen, damit die Öffentlichkeit und im besten Falle auch die Politik, weil es geht ja den Whistleblowern darum nicht um persönliche Interessen, sondern es geht ihm um gesellschaftspolitische Gefahren oder Anliegen, bei denen sich etwas ändern muss. Dafür brauchen sie die Öffentlichkeit und die Politik. Und dann würde ich sagen, ist der Bogen aber fast wieder zurück. Das kann man auch bei Snowden sehen. Zu diesem, dann kommt auch wieder eine Phase der Einsamkeit. Also jetzt sind die in allen Talkshows etc. Und dann gibt es ein anderes Thema. Und da dann dran zu bleiben, so wie er, damit wir alle nicht vergessen, dass das Problem ja nicht aus der Welt ist, dafür sind Whistleblower tatsächlich ungeheuer wichtig und, wie wir auch finden, spannend.
Ja, und diese Einsamkeit, die Sie da benennen, die setzt sich ja auch fort, weil den Preis zahlen Sie ja dann letztlich doch wieder alleine, nicht?
Ja.
Das oder fand ich sehr Familien. Berührend irgendwie, ja.
Ja.
Und da haben Sie auch Beispiele, die jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit, glaube ich, so bekannt sind. Ich fand zum Beispiel Andrea Wirth, die in Bayern so einen unglaublichen Pflegeskandal aufgedeckt hat. Wie sind Sie auf die gestoßen? Die kriegt ja auch eigentlich gar keinen Job mehr in ihrem Arbeitsbereich.
Das stimmt, in ihrem Arbeitsbereich ist sie nicht mehr. Wir sind also auf sie gekommen, weil wir beide diesen Pflegeskandal, um den wussten wir, dass dahinter eine Frau steht, nämlich Andrea Wirth. Das hat sich dann herausgestellt. Und sie kann nicht mehr in ihrem Bereich arbeiten, das stimmt. Sie hat Ungeheures aufgedeckt, nämlich wirklich Menschenrechtsverletzungen in Pflegeheimen, alte Menschen, die vernachlässigt wurden, die vereinsamt sind, die eben, und das ist wichtig, keine Stimme haben. Also hat Andrea Wirth gesagt, ich muss deren Stimme werden. Und das macht sie übrigens bis heute. Also sie hat jetzt... Sie will die Pflegesituation in Deutschland verändern, schreibt selber Bücher, mischt sich ein. Sie hat sozusagen diesen Ansatz. So kann das nicht bleiben, erst recht nicht in einem reichen Land wie Deutschland. Den hat sie sich jetzt zur Lebensaufgabe gemacht. Das ist sehr beeindruckend.
Haben Sie da auch mit ihr Kontakt gehabt? Also überhaupt würde mich interessieren, wie Sie recherchiert haben.
Ja, in dem Fall konnten wir Kontakt haben oder in dem Fall konnte ich Kontakt haben. Ich habe sie auch in München getroffen. Das war hochinteressant, weil das natürlich das Schreiben eines Porträts verändert, wenn man sieht, wie dieser Mensch noch Jahre später in der Erinnerung reagiert, also das Entsetzen über die Zustände, die sie in diesem Heim vorgefunden hat, die spürt man ihr an. Auch die Empörung, die Wut, die Fassungslosigkeit, das hat mein Schreiben verändert. Sie hat mir natürlich auch Bilder zeigen können, das hat auch wahnsinnig viel verändert. Und sie hat was sehr Ansteckendes, dieses Nicht-Abfinden, Weitermachen, das strahlt die aus. Und das konnte ich in der Begegnung sehr erleben. Und ich konnte sie natürlich ganz viel fragen. Also das ergibt sich ja in einem persönlichen Gespräch oft noch. Da gibt es dann Abbiegungen und dann kann man ganz andere Dinge ansprechen, die dann vielleicht nicht allesamt wörtlich, aber doch von der Haltung her in so Texte einfließen.
Whistleblower Rebels, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen, so heißt das Buch von Christine und Benjamin Knödler, die heute hier bei uns in der Lesart zu Gast sind. Was ich ja, wir haben ja schon ein bisschen so einen Eindruck von ihrem Buch bekommen, aber was sich ja da wie so ein roter Faden fast schon durch das Buch zieht, ist ja eigentlich die Frage, fand ich, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Was geben denn Whistleblower da für Antworten, Herr Knödler?
Ich glaube, sehr viele verschiedene. Was die roten Fäden sind einerseits in einer transparenten Welt. Das ist das eine. Das heißt nicht notwendigerweise eine Welt ohne Geheimnisse, aber eine, wo sehr wohl abgewogen wird, was ist ein Geheimnis und was ist keines. Und ansonsten begegnen uns in sehr vielen dieser Lebensgeschichten begegnen uns Menschenrechte. Also, dass alle Menschen gleich behandelt werden, dass man ein Recht auf Privatsphäre hat. Dafür ist ja auch Edward Snowden ein Beispiel. Aber eben auch sowas wie gegen Rassismus. Das alles wird in Geschichten, wo man das vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so erwartet, eben miterzählt. Und das ist für uns auch bei diesen Biografien und bei den Spots ja ohnehin so ein wichtiger Aspekt, dass wir da einerseits die Geschichten haben, aber andererseits eben die großen Fragen, die dort aufgeworfen werden, thematisieren. Ich sage jetzt bewusst nicht beantworten, weil das geht, glaube ich, nicht so auf ein paar Seiten, aber eben zumindest thematisieren.
Und waren Sie da selbst auch zum Teil nochmal überrascht, was Sie da rausgefunden haben? Also waren da Beispiele, wo Sie gesagt haben, wow, das ist ja irre, was diese Leute sich trauen?
Absolut, ja. Also ich würde sagen, was mich sehr fasziniert hat, war, wie alt dieses Phänomen eigentlich schon ist. Also es gibt
ja, Sie haben ja auch historische Beispiele drin.
Genau, also und klar, wenn man jetzt ein bisschen älter ist, kennt man Daniel Ellsberg irgendwie, er begegnet einem im Geschichtsunterricht. Aber es geht eben auch noch weiter zurück. Also zum Beispiel gibt es einen Whistleblower, der die Kongo-Gräuel aufgedeckt hat. Und das spannt aber einen Bogen bis in die Gegenwart letztlich. Denn als es vor einigen Jahren die Black Lives Matter-Bewegung auch in Europa gab, da wurde ein Standbild von dem belgischen König Leopold wurde niedergerissen. Und das war genau dieser König, den damals vor über 100 Jahren ein Whistleblower rausgefordert hat.
Frau Knödler, hatten Sie auch so jemanden, den Sie besonders ins Herz geschlossen haben oder die?
Ja, das habe ich. Also ich, wie immer fällt es einem schwer, darauf da einen rauszuholen oder rauszustellen oder eine. Aber Sie hatten ja diese schöne Frage oder diesen roten Faden benannt, in welcher Welt wollen wir leben? Und das ist ja auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Das war übrigens auch immer wieder sehr überraschend. Das sind große Geschichten. Es kann passieren, dass man denkt, die sind halt so groß und ich bin so klein. Aber uns war ganz wichtig zu sagen, nein, jeder von uns kann sich immer die Frage stellen, in welcher Welt möchte ich leben? Es ist ein Buch, das mit Demokratie und Freiheit und Selbstermächtigung zu tun hat. Und ich nenne jetzt eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, weil sie eben das Gegenteil von Freiheit erzählt. Das ist die Geschichte von Reality Winner, die in den USA aufgedeckt hat, was ohnehin schon oder angesprochen hat, was ohnehin schon in der Öffentlichkeit eigentlich diskutiert wurde, nämlich die russische Einflussnahme im US-amerikanischen Wahlkampf. Und das hat sie offengelegt. Sie hat tatsächlich vieles von dem gemacht, was man vielleicht nicht machen sollte. Sie hat zum Beispiel anonym dieses Dokument geschickt und es dauerte nicht lange, bis das FBI rausfand, das muss von ihr kommen und vor der Tür stand. Und dann wurde diese junge Frau zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt, was ein extrem hohes Urteil gegen eine Privatperson ist. Und die hat die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und das zu sehen, dass einmal diesen Mut zu haben, eine solche Konsequenz hat, das kann natürlich schon, das hat mich erschreckt, das hat mich überrascht und das hat mich aber auch eben sehr in diesem Punkt bestärkt, zu sagen, ihr Grund war, sie fühlte sich moralisch verpflichtet dazu. Sie hat gesagt, die Leute haben Recht darauf, das zu wissen.
Und würden Sie denn auch sagen, Sie beide, dass gerade in Zeiten von KI und Fake News, wo das alles so fragil wird, was eigentlich noch echt und wahr ist, dass dann eben gerade diese Whistleblower, die Sie in dem Buch für junge Leute ja auch zeigen, auch ein Vorbild sein können für junge Menschen?
Definitiv, ja. Also die sind auf jeden Fall ein Vorbild, eben auch wegen diesem Glauben an etwas und dafür zu kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, man muss sich an dieser Opferbereitschaft zwingend ein Vorbild nehmen. Nichtsdestotrotz ist die natürlich sehr beeindruckend. Und weil Sie gerade die KI und so weiter ansprachen, das war Chelsea Manning, die interessanterweise gesagt hat, heutzutage ist gar nicht mehr so sehr die Herausforderung, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, sondern eben genau zu sagen, dabei zu helfen, was ist denn überhaupt die Wahrheit und was nicht.
Das war dir ja besonders wichtig, Benny, also auch dieses Abgrenzung zwischen Verschwörungsmythen, Wahrheit, das, was wir, also nicht wir jetzt, wir beide, sondern grundsätzlich gerne zur Wahrheit erklärt wird. Die Sprache sagt ja auch so viel, dass man sagt, man erklärt etwas zur Wahrheit, aber ist das nicht ein objektiver Wert? All das kommt vor und wenn Sie jetzt diese Zeiten, in denen wir leben, ansprechen, dann lehrt dieses Buch oder diese Geschichten noch was, nämlich genau zu sein, Ambivalenzen auszuhalten, zu sagen, es ist nicht einfach, wir müssen lernen und uns da selber auch drin schulen und üben. Und das ist aber auch eine Herausforderung und ein Vergnügen, dass wir ein Werkzeug haben im Grunde, wie wir diesen Fallen entgehen können. Denn ja, das wird ein Riesenproblem. Es ist ja jetzt schon eins, aber das wird größer werden, zu sagen, was ist denn richtig und was ist falsch und wie kann ich mich positionieren? Denn das muss ich, das ist moralisches Verhalten. Wie kann ich mich positionieren? Wie kann ich mich aber auch, um einen Schritt zurückzugehen, informieren? Und da sagen Whistleblower und zeigen, wir haben Fakten, wir können das belegen. Und das ist in diesen Zeiten der Verwirrung, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis.
Christine Knödler, vielen Dank. Und auch Ihnen, Benjamin Knödler, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung und für die Fragen.
Und das Buch Whistleblower Rebels, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen, ist beim Hansa Verlag erschienen. Illustriert hat das Buch Felicitas Horstschäfer und es kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Debüt aus Bosnien-Herzegowina wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Es ist ein Band mit Kurzgeschichten. Die Autorin heißt Magdalena Basevic und ihre Erzählungen sind bereits in mehrere Sprachen übersetzt worden. Auch ein Roman von ihr ist in Kroatien letztes Jahr als bestes Buch des Jahres ausgezeichnet worden. Bei uns ist jetzt erstmal der Kurzgeschichtenband Schlaf, mein Sohn auf Deutsch erschienen und Lara Sielmann hat das Buch gelesen. Was sind es für Geschichten? Worum geht's da?
Also erstmal muss ich sagen, dass es so 25 ganz kurze Geschichten sind, die meist auch gar nicht länger als so 4 Seiten sind. Und in diesen Geschichten wird so schlaglichthaft Einblick gegeben in das Leben von mittellosen, ja, sehr armen Frauen, so im ländlichen Raum in Bosnien. Viele von ihnen sind Bäuerinnen, kümmern sich um Haus, Hof, Kinder, Eltern, wenn sie noch leben und natürlich um ihre Männer, wenn sie verheiratet sind. Also wir haben es ja eigentlich mit so einem Panorama weiblicher Erfahrung in Bosnien des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen. Es gibt immer mal so Hints, welcher Zeit wir gerade sind. Und diese Gesellschaft ist natürlich heute auch nach wie vor von dieser Zeit geprägt. Also es ist ja auch eine sehr brutale, politisch angespannte Zeit gewesen mit verschiedenen politischen Systemen und Kriegen.
Und ist das so quasi der rote Faden oder das, was das Ganze zusammenhält, dass das alles Frauengeschichten sind oder gibt es da noch was anderes?
Ja, also natürlich, auch wenn diese Frauen in verschiedenen Jahrzehnten zum Teil ja auch leben, teilen sie eben diese Erfahrung in einer sehr patriarchalen Gesellschaft zu leben mit ganz spezifischen Gewalterfahrungen, also wie Vergewaltigung, körperliche Gewalt, verbale Demütigung und eben politische Systeme, die per se ja schon auf Unterdrückung ausgelegt sind. Und das führt dann eben auch dazu, dass all diese Frauen sich sehr unterordnen, also zum Beispiel ungewollte Schwangerschaften verheimlichen, auch ihre ungewollten Babys brutal umbringen und dann so tun, als sei nichts passiert und dabei natürlich selber auch körperlichen Schmerzen ausgesetzt sind und ja auch wirklich ihre Gesundheit dabei auf ihr Spiel setzen. Und das spielt auch eine große Rolle in diesen Geschichten. Also zum Beispiel in der Geschichte Die Mütze erzählt ein ganz junges Mädchen gleich zu Beginn, dass sie nur noch 2 Stunden zu leben haben wird, weil sie von den Soldaten umgebracht wird. Da sind wir im Krieg. Sie verbringt diese letzten Stunden dann damit, Pflaumen zu pflücken, erzählt von der wilden Natur oder auch den Bahngleisen in ihrem Dorf. Und das hat dann schon wieder auch etwas Selbstermächtigendes. Also eigentlich so im Angesicht dieses gewaltsamen Todes isst sie eben süße Pflaumen und wirkt so völlig angstbefreit. Und diese Angstlosigkeit und ja, diese Form eigentlich dieser Selbstermächtigung findet sich in jeder Geschichte wieder und ist auch damit so Teil dieser kollektiven Erfahrung. Also zum Beispiel spielt die eigene sexuelle Lust, das mag jetzt überraschen, eine ganz wichtige Rolle, die dann ja auch in so einem ganz harten Kontrast zu dieser brutalen Realität steht.
Aber so über Gewalt und Schmerz zu schreiben, ist ja nicht so ganz einfach, sondern ein bisschen eine Gratwanderung. Was findet sie denn da für eine Sprache? Wie liest sich der Text?
Ja, es ist so eine ganz klare, schnörkellose Sprache. Kein Satz, kein Wort ist da zu viel. Das sind ja schon auch so richtig so Horrorgeschichten eigentlich, die ganz dicht komprimiert und eben auf wenigen Seiten erzählt werden. So Momentaufnahmen hatte ich eigentlich auch das Gefühl. Das hat mich so an so Kamera-Close-ups eigentlich erinnert oder so eine Fotografie, eine spezifische Fotografie, weil wir auch gar nicht viel mehr von diesen Frauen erfahren. Man erfährt sozusagen wenige Hintergründe. Es werden keine Figurengeflechte aufgemacht oder psychologisiert. Und dieses rohe, brutale ist dadurch dann auch irgendwie so Teil dieser literarischen Machart und ja, das geht dann sprachlich auch wirklich sehr an die Substanz. Ich musste auch teilweise das Buch auch mal weglegen, weil ich das gar nicht so hintereinander, diese Geschichten immer lesen konnte.
Also sehr intensiv offenbar und auch macht es auch Lust auf den Roman, dass der vielleicht auch mal ins Deutsche übersetzt wird. Also ein vielversprechendes Leseerlebnis.
Ja, also absolut. Also ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall wirklich eine Meisterin dieser Kurzform ist. Und dann möchte man natürlich dann wissen, wie liest sich sowas auf einem längeren Atem hin. Und muss auch sagen, dass ich das toll übersetzt fand, von Mariana und Klaus Wittmann, die eben diesen sprachlichen Sog, was ich eben meinte, so dieses Horrorartige, ja, einfach irgendwie als so eine tolle Klammer auch benutzt haben, was diese einzelnen Geschichten ja dann auch mal auf so einer sprachlichen Ebene dann auch so zusammenhält. Also ich hoffe, dass der ETA Verlag noch ein weiteres Buch von ihr übersetzen wird.
Das ist doch ein Wort, Lara Sielmann, über die Kurzgeschichten von Magdalena Blažević. Schlaf, mein Sohn, übersetzt von Mariana und Klaus Wittmann. Erschienen ist dieses Buch beim ETA Verlag. Es hat 157 Seiten und kostet 19,90 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Lotta von Horen, ich bin 18 Jahre alt und studiere Germanistik. Ich lese gerade das zweite Buch von Florian Illis, Liebe in Zeiten des Hasses. Und das ist eine Chronik von 1929 bis 1939. Es geht hauptsächlich um das Künstlerleben, was so in Berlin passiert, was in Paris passiert. Eben mit dem Fokus auf Liebe, Beziehungen und wie absurd eigentlich dieses Künstlerleben in der Zeit auch ist. Ich habe den ersten Teil gelesen und das ist eine Chronik aus dem Jahr 1913. Ich bin eigentlich einfach nur geschichtsinteressiert und irgendwie fand ich das erste Buch super spannend und man kann es echt ganz leicht einfach lesen. Es sind immer so einzelne Abschnitte und man kann es halt auch einfach aufschlagen und wieder zuschlagen, wann man mag.
Lotta von Horem liest in Bonn Florian Illies aktuelles Buch Liebe in Zeiten des Hasses, Chronik eines Gefühls 1929 bis 1939. Erschienen als Fischer Taschenbuch mit 432 Seiten und es kostet 15 Euro.
Neue Krimis.
Wer regelmäßig die Lesart hört, der weiß schon, ich sage das eigentlich immer, aber es ist auch jeden Monat so. Ich freue mich immer richtig auf unsere Krimi-Bestenliste, weil so gut wie alles, was ich mir von dort rausgepickt habe, wirklich super Lesestunden beschert hat. Und jetzt sind also wieder 10 neue Titel da. 17 Kritikerinnen und Kritiker haben diese Bücher ausgesucht. Und einer davon ist mein Kollege Kolja Mensing, der jetzt hier zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo Kolja.
Hallo Andrea.
Das ist ja wirklich eine pralle Liste. Von den 10 Titeln sind gleich 7 neue jetzt im Mai und auf Platz 1 steht Maror von Lavi Tidar, das ist ein Krimi aus Israel. Hat denn da auch der politische Konflikt in Israel im Nahen Osten eine Rolle gespielt bei der Juryentscheidung?
Ja, also das ist richtig spannend. Maror ist 2022 im Original erschienen, also vor dem aktuellen Großkonflikt im Nahen Osten. Und wenn man aber jetzt in diese deutsche Übersetzung reinguckt, dann hat man sofort das Gefühl, einen Roman zu lesen, der auf so geradezu verstörende Art nah dran ist an diesen aktuellen Ereignissen. Mal ganz kurz zur Geschichte. Maror ist eigentlich ein klassischer Polizeiroman. Im Mittelpunkt stehen zwei korrupte israelische Polizisten aus unterschiedlichen Generationen, deren Geschichten Lavi Tidar von den 70er bis in die 90er Jahre verfolgt. Und diese beiden Polizisten haben Kontakte zum organisierten Verbrechen. Es geht um Schutzgeld, um Drogenhandel, um Waffenhandel. Und die große Geschichte ist, Maror erzählt, wie diese illegalen Geschäfte in Israel eben ganz besonders im Schatten der zahlreichen Kriege florieren, die dieses Land seit seiner Gründung immer wieder geführt hat. Und das ist ja gewissermaßen die These dieses episch und breit erzählten Romans, für den Lavi Tidar offenbar auch sehr intensiv recherchiert hat.
Aber beim Stichwort Recherche frage ich mich gleich, ist das jetzt eher ein Sachbuch oder ein Sachbuch, was als Krimi verkleidet ist?
Das ist ganz klar ein Krimi, extrem spannend geschrieben, extrem spannend zu lesen. Aber gerade weil es ein Krimi ist, weil es Literatur ist, kann Lavi Tidar sich eben erlauben, bestimmte Fragen einfach mal auszublenden, die uns im Moment doch sehr beschäftigen, wenn wir jetzt differenziert auf die Situation im Nahen Osten schauen wollen. Und stattdessen kann er halt den Fokus ganz stark verengen und die ja provokante, aber literarisch natürlich erlaubte Frage stellen, was passiert, wenn wir die Kriege, die Israel führt, als Motor betrachten, der eine ganze Schattenwirtschaft in Gang hält, von der am Ende eben nicht nur ein paar kleine korrupte Polizisten profitieren, sondern ein ganzes System. Also das ist Maro von Lavi Tita für mich wirklich so eine ganz klare Nummer eins auf unserer Liste.
Und ganz nah eben an der Realität wie noch einige Bücher. Also zumindest eins springt mir da ins Auge. Falcone von Roberto Saviano. Falcone, das ist ja Giovanni Falcone, dieser legendäre Mafia-Jäger, der vor inzwischen 30 Jahren ermordet worden ist. Was ist das für ein Buch? Ist das auch eben eine Biografie eher mit Krimi-Elementen?
Ja, Roberto Saviano, dieser italienische Autor und Journalist, ist ja bekannt geworden mit Gomorra. Ne? Das ist dieses große Buch, Sachbuch über die Strukturen des organisierten Verbrechens in Italien. Die Mafia ist also sein Thema und ist eigentlich keine Überraschung, dass er jetzt über Giovanni Falcone schreibt, der wahrscheinlich so die wichtigste Figur und die tragischste Figur im Anti-Mafia-Kampf in Italien ist. Aber es irritiert natürlich erstmal, dass dieses Buch so ganz dezidiert als Roman ausgewiesen ist. Aber sobald man anfängt zu lesen, will man sich die Frage eigentlich gar nicht mehr stellen. Saviano schreibt unglaublich starke Szenen. Man steht sofort mitten in einem dieser verrauchten, abgedunkelten Büros der Staatsanwaltschaft in Palermo in Sizilien, in denen Falcone und seine Mitstreiter sich so durch Akten und Kontoauszüge wühlen. Oder man steht sofort im Hinterzimmer von einer Bar, in deren Bankdirektor von der Mafia gerade gefügig gemacht wird. Und das alles ist haarklein belegt. Es gibt also Fußnoten zu diesem Roman. Und gleichzeitig greift Saviano aber sehr, sehr kunstvoll auf so Genre-Versatzstücke zurück, die wir aus den großen Mafia-Romanen und Mafia-Filmen kennen. Und darum ist das für mich am Ende nicht nur ein wichtiges Buch über einen tragischen Justizhelden, sondern auch ein Buch darüber, wie sehr Genre, sei es jetzt durch Filme, Bücher, Serien, was auch immer, wie sehr Genre unseren Blick auf die Wirklichkeit formt.
Also haben wir schon mal zwei, finde ich, wir klingen sehr relevant, diese Bücher kennengelernt von den 7 Neuerscheinungen. Was empfiehlst du uns noch?
Ich bin ja so glücklich mit der aktuellen Liste, weil es da gleich 2 Krimis drauf gibt, die ich so mit richtig großem Vergnügen gelesen habe. Der erste ist Die Gabe der Lüge von Val McDermott. Ich weiß gar nicht, zu Val McDermott muss man wahrscheinlich nicht so ganz viel sagen. Die schottische Queen of Crime, die hat in den letzten 40 Jahren, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, so rund 50 Krimis veröffentlicht. Die Gabe der Lüge gehört in ihre aktuelle Reihe rund um die Polizistin Karen Peary, die in Edinburgh in so Cold Cases für die schottische Polizei ermittelt. Diesmal geht es um das Manuskript eines verstorbenen Schriftstellers, das seltsame Ähnlichkeiten aufweist zu einem lange zurückliegenden realen Vermisstenfall. Und das ist sehr, sehr schlau gemacht. So ein ganz schön verschachteltes Spiel mit Fiktion in der Fiktion. Ganz viele Anspielungen auf Patricia Highsmith, die total Spaß macht, denen nachzugehen. Und gleichzeitig ist Die Gabe der Lüge aber auch so genau die Sorte Krimi, bei der man denkt, das Buch hätte auch doppelt so dick sein können, weil man sich eben in dieses Handlungsnetz, das Val McDermott so souverän aufspannt, so gerne reinfallen lässt.
Und es ist ja schon ziemlich dick. Und was ist der zweite Krimi, der dir richtiges Vergnügen bereitet hat?
Das ist Matthias Dehn, Der Retter. Der Retter, das ist der dritte Band einer Reihe rund um ein Mann namens Lieve Cupido, ein Polizisten mit deutsch-niederländischem Hintergrund, der in Cuxhaven bei der Bundespolizei See arbeitet. Und diesmal muss er einen rätselhaften Todesfall aufklären, der zu tun hat mit einer 20 Jahre zurückliegenden Havarie eines Schleppers in der deutschen Bucht. Und ich empfehle Der Retter und natürlich auch die Vorgängerromane Der Holländer und Der Taucher heißen die, vor allem wegen der Hauptfigur. Dieser Lieve Cupido ist vermutlich so der einsilbigste Ermittler der neueren Kriminalliteratur. Aber ich empfehle sie auch, weil Matthias Dehn ein wirklich ganz beeindruckendes Gespür hat für diesen Kulturraum rund um die Nordsee. Und das Label Nordsee-Krimi ist ja leider durch diese schrecklichen tourismuskompatiblen Bestseller-Krimis von Klaus-Peter Wolf und Co. eigentlich verbrannt. Aber Der Retter ist eigentlich genau das, so ein richtig guter Nordsee-Krimi.
Klingt super. Was mich jetzt persönlich noch total interessiert, weil ich liebe die Bücher von Friedrich Arni, habe gesehen, der hat es auch auf die Liste geschafft. Aber ich habe auch inzwischen ein bisschen Respekt davor, weil ich habe das Gefühl, man muss richtig gut drauf sein und innerlich gefestigt, um das lesen zu können, weil er wird irgendwie immer düsterer. Ist das diesmal auch so?
Also den Titel hast du ja schon gesehen, der Lichtjahre im Dunkel. Das gibt ja schon einiges vor, ehrlich gesagt. Aber Dunkel ist ja in den Krimis von Arni sehr speziell. Das ist ja nicht so, dass die Verbrechen bei ihm jetzt immer grausamer oder diabolischer werden. Es ist ja eher so, dass der Arni immer präziser in seinen Milieubeschreibungen wird und immer naturalistischer, immer subtiler das beschreibt, was man so das beschädigte Leben nennen kann. Also Menschen, die irgendwie aus den Strukturen rausfallen, die sie jahrelang gehalten haben. Und in dem Fall von Lichtjahre im Dunkel erzählt Arnie das am Beispiel eines Mannes, der jahrzehntelang einen kleinen Schreibwarenladen in München geführt hat, mittlerweile aber die meisten seiner Kunden verloren hat, weil heute halt niemand mehr so einen altmodischen Schreibwarenladen braucht. Und dieser Mann verschwindet plötzlich. Und der Detektiv Tabor Süden, das ist ein alter Bekannter, eine Lieblingsfigur von Friedrich Arnie, beginnt nun zu ermitteln und wird dabei immer tiefer eingesogen von so einem schwarzen Loch, das sich am Rand der Gesellschaft rund um eine Münchner Eckkneipe auftut. Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir jetzt wirklich empfehlen kann. Das ist tatsächlich so ein konsequent illusionsloser Kriminalroman. Wahnsinnig dicht, wahnsinnig toll gemacht, aber hebt nicht gerade die Stimmung.
Ja gut, also dann vielleicht doch erstmal mit der Nordsee anfangen. Das passt ja auch besser zur Jahreszeit. Kolja Mensing hat uns die neue Krimi-Bestenliste vorgestellt. Heute ganz frisch rausgekommen und in voller Pracht auch auf unserer Rezensionsseite zu finden unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Der Mops des Monats.
Sprache ist, was du draus machst. Genau davon handelt der Mops des Monats. Das Paradies war früher schöner. Das stimmt natürlich auch. Unter den aktuellen Ratgebern findet sich nicht nur eine Gebrauchsanweisung für Nachbarn, sondern auch, dramatisch vielleicht etwas zugespitzt, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid. Eine Art Ratgeber ist wahrscheinlich auch, gib mir mein Geld zurück. Lang tauchten auf den Mopslisten regelmäßig bisweilen bizarre Sachbuchtitel rund um die menschliche Verdauung auf, im Windschatten des Bestsellers Darm mit Charme. Nach längerer Ruhe in diesem Bereich erinnert der April freundlich grüßend daran mit Hallo Psyche, hier ist dein Darm. Eine Contradictio in adjecto, also ein offener Widerspruch in der Formulierung, ist selten bei Sachbuchtiteln, weil missverständlich, war aber wohl kaum zu vermeiden bei einer Verzichtserklärung an das ständige Entschuldigen, Titel Sorry, aber... Generell scheint zu gelten, wir sind nicht hier, um Spaß zu haben, aber auch rote Karte für den inneren Kritiker und dich schaffe ich auch noch. Apropos du. Unter den Titeln mit direkter Ansprache sticht die Aufforderung hervor, sei der Wind, nicht das Fähnchen. Was besonders zusammen mit den flankierenden Titeln brisant wird, rund um das Tagebuch einer Wasserleiche aus dem Canale Grande, verweist das Aprilprogramm nämlich nicht nur auf Nordseesterne, sondern auch auf Mordseesturm und dann wetteifert Windstärke 15 mit Windstärke 17. Das ist auf jeden Fall, auch das ein Apriltitel, unglaublich schnell. Nur der Tod ist schneller. End of story. Neben Tempo setzt die Frühjahrsproduktion auf abgewandelte Titel am Rande des Wortspiels. Das gilt für Die Sehenden und die Toten, wie für Vom Unsinn des Lebens, für Dieses Buch wird dein Lernen verändern und natürlich für Die Götter müssen zurück sein. Und es gilt für den Mops des Monats. Der geht an eine Ermutigung, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern, wie es der Untertitel erläutert. Muss man drauf kommen. Zumal wir erst einmal an einen Hit von Michael Jackson denken sollen. Für diesen Double Bind geht der Mops des Monats an Jura Not Alone.
Hans von Trotha kürte für uns den Mops des Monats.